Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
Moin zu einer neuen Folge und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin, André Meyer, und ich würde sagen, wir beginnen einmal mit der Selbstvorstellung, aber vielleicht kennen dich ja schon manche vom Halleschen FC.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Vorstellung, ich versuche es kurz zu machen. Ich war bis vergangenen Jahr noch Cheftrainer beim Halleschen FC. Hab davor eine größere Runde gedreht, gerade im Nachwuchsbereich, verschiedene Leistungszentren kennengelernt. Und ja, habe jetzt die freie Zeit genutzt, so ein bisschen den Kreis wieder zu schließen und mich auch so ein bisschen durch meinen Sohnemann auch wieder dem Nachwuchsfußball zu widmen.
Ja, sehr cool. Und ich habe ja auch schon gesehen, dass du da ja so ein Projekt gestartet hast mit einer Fußballakademie, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Vielleicht, ja, erzählst du einmal den Zuhörern, worum es dabei genau geht.
Ja, letztendlich hat es den Ursprung während meines Studiums. Ich habe meine Diplomarbeit konkret über die Talentsuche und Förderung im Flächenland Brandenburg geschrieben, in Zusammenarbeit mit Hertha BSC. Und bin aber nie wirklich in die Umsetzung reingekommen, weil einfach die Zeit gefehlt hatte. Ich war immer als Trainer tätig und du brauchst halt schon ein bisschen Freiraum, um dich solchen Themen mal zu widmen. Und die letzten Monate haben es einfach hergegeben, sich der Thematik intensiver wieder auseinanderzusetzen. Und so kam es, dass wir jetzt gerade viele Projekte haben, um gerade Spieler im Amateurbereich zu fördern, um Vereine zu unterstützen, was Trainerausbildung angeht, aber auch generell Lücken zu schließen, weil ich glaube, die Problematik im Amateurbereich ist einfach da. Du hast relativ wenig Trainer, um die Vielzahl an Spielern so zu fördern, damit sie vielleicht auch mal oben ankommen.
Du hast jetzt schon am Ende gesagt, das mit dem oben ankommen, und da hatte ich auch gelesen, irgendwas in Richtung, dass, naja, jeder quasi die Chance verdient hat, zumindest mal so die Rahmenbedingungen zu haben, dass man theoretisch Profi werden kann. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich eher gering, aber dass zumindest jeder die Chance hat, eben solche Rahmenbedingungen zu haben. Was genau ist denn die Zielsetzung? Weil auf der einen Seite hattest du jetzt die Breite angesprochen, die ihr unterstützt, und auf der anderen Seite dann am Ende das oben ankommen. Also worum geht es euch da am Ende?
Letztendlich sind es ja zwei Punkte, ne? Der eine Bereich ist die Nachwuchsförderung. Ich bin viel auf den Fußballplätzen aktuell unterwegs und du hörst halt überall dieselben Probleme. Ich habe vor über 10 Jahren meine Diplomarbeit geschrieben und habe damals schon so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt, dass die Vereine im Amateurbereich vor großen Herausforderungen stehen. Und es ist so, dass aktuell die Schere zwischen Amateurbereich und Leistungsbereich relativ weit auseinander geht. Das ist in Ballungsgebieten ein bisschen anders. Also wenn man ein Ballungsgebiet Berlin jetzt zum Beispiel nimmt, natürlich hast du viele Vereine, du hast viele Trainer, die sich dort aktiv beteiligen im Vereinsleben. Aber es gibt natürlich über die Grenzen von Berlin hinaus und von jeder anderen Großstadt hinaus gibt es das Flächenland, wo die Situation eine andere ist. Und es ist so, dass du aktuell einen Boom hast an Kindern, die zum Fußball zurückkehren. Das ist super. Vielleicht hängt es auch mit der EM jetzt zusammen, die im eigenen Land wieder stattfindet. Aber du hast halt einen Boom und parallel dazu hast du aber das Ehrenamt, was immer weiter zurückgeht. Das heißt, die Vereine stehen vor der Herausforderung, wie kannst du die Kinder letztendlich beschäftigen. Du brauchst Personen, die sich an den Seitenrand stellen und eine Gruppe von 10, 15, 20 Kindern letztendlich beschäftigen. Und oftmals hast du keine Trainer. Das heißt, die Eltern rücken in den Fokus und die sind dann leider aber nicht so qualifiziert, um ein zielführendes Training letztendlich zu leiten. Und das ist so der eine Part, Vereine zu unterstützen mit Manpower, dass man selber in die Vereine reingeht und als Trainer letztendlich fungiert. Aber auch Trainer, Funktionäre, Eltern letztendlich dabei unterstützt, auch Handwerkszeug mitzugeben, wie man ein Kindertraining letztendlich durchführen kann. Und auf der anderen Seite geht es darum, eine Talentförderung, ja, zielführend für Spieler, die vielleicht nicht im Fokus stehen, ja, zu ermöglichen, einfach, dass sie eine Chance haben. Weil Fakt ist, Spieler kommen nur oben an, wenn sie fortlaufend gutes Training letztendlich erfahren. Und gutes Training hast du auf der einen Seite klar im Training, wenn du das Glück hast, du hast einen guten, ambitionierten Trainer, dann hast du zweimal in der Woche ein zielführendes Training, was für dich gut ist. Aber auch da hast du wieder die Situation, dass du im Amateurbereich natürlich auch ein Leistungsgefälle hast. Das heißt, du hast vielleicht 15, 20 Kinder in einer Mannschaft, hast zwei Talentierte. In der Regel ist es halt so, dass die Gruppe größer ist als die zwei talentierten Spieler. Und genau denen musst du Rahmenbedingungen schaffen, dass sie über das Mannschaftstraining hinaus dann auch Möglichkeiten haben, in einer homogenen, talentierten, leistungsstarken Gruppe trainieren, aber auch einen Trainer hat, um zusätzliche Impulse letztendlich zu setzen. Und das fortlaufend in der Entwicklung ergibt vielleicht mal eine Chance, dass du die Möglichkeit hast, in Nachwuchsleistungszentrum zu wechseln oder ja, in erhöhten Amateurbereich dann auch mal anzukommen.
Was jetzt
Das
schon.
sind so die zwei Bereiche, die sehr breit sind, weil ja, die Lage im Nachwuchsfußball, die ist schon akut. Meines Erachtens nach, wir reden viel über Foninho und über Spielformen, dass wir Kinder beschäftigen. Aber ich glaube, das Hauptkriterium ist immer noch, es steht und fällt mit den handelnden Personen. Und wir müssen Leute finden, die letztendlich den Kindern den Weg zeigen und auch immer wieder Input liefern, damit Spieler besser werden.
Du hast jetzt schon zwei große Probleme aus dem Amateurfußball angesprochen. Einmal, naja, den Trainermangel, also dass du ja gerne auch mal im Amateurfußball alleine auf dem Platz stehst mit 20 Kindern, was natürlich eine Herausforderung ist. Und auf der anderen Seite die heterogenen Leistungsgruppen. Ja, was wären da so, naja, so Standard-Tipps, Leitlinien, die du Zuhörern ja mitgeben würdest, die jetzt vielleicht wirklich alleine mit 20 Spielern auf dem Platz stehen?
Also ich plädiere grundsätzlich immer für kleine Trainingsgruppen und auch im Amateurbereich ist es möglich, gegebenenfalls zwei Väter zu finden, die die Gruppe durch so ein Training leiten und auch da die Möglichkeit zu geben. Entwicklung entsteht ja durch Erfolgserlebnisse und wenn du Spieler hast, die unterfordert oder überfordert sind, dann kannst du auch mal schnell die Lust am Fußball verlieren und es geht ja auch darum, die Quote an Aussteigern von Kindern und Jugendlichen ja zu verringern. Das heißt, die Spieler müssen ja immer eine Motivation haben, warum sollten sie zum Training gehen? Und auch im späteren Alter, damit meine ich jetzt nicht das Erwachsenenalter, sondern eher dann C-Jugend, B-Jugendbereich, viele Vereine kämpfen ja darum, überhaupt Mannschaften zusammenzustellen zu können. Und Kinder bleiben halt nur beim Sport, wenn sie Erfolgserlebnisse haben. Und das heißt, innerhalb des Amateursports oder des Amateurtrainings wäre es wichtig, solche Gruppen zu haben, dass du auf der einen Seite gefordert wirst und auf der anderen Seite dann aber auch innerhalb deines Leistungsniveaus dann Erfolgserlebnisse hast, dich auch messen kannst und das so zu gestalten, dass man versucht, wenn nicht eine große Gruppe, trotzdem nochmal zu unterteilen. Und die Möglichkeiten über Foninho sind ja gegeben und das auch im Training letztendlich einfließen zu lassen. Und darüber hinaus, und das ist so das Ziel des Projekts der vereinsunabhängigen Fußballakademie, das heißt, wir wollen darüber dann auch die talentiertesten Spieler bei uns sammeln und denen die Möglichkeit geben, einfach auf hohem Niveau mit einer leistungsstarken Gruppe auf dem eigenen Niveau dann zielführend jede Woche ein Training abzuhalten, um dann auch besser zu werden, um dann auch ja für sich dann Ziele setzen zu können. Das ist so unser Ziel. Und bisher ist die Rückmeldung mehr als positiv und geht genauso in den Bereich rein, wo halt die aktuellen Probleme liegen.
Du hattest jetzt auch schon, ja, Foninho einmal angeschnitten. Jetzt gibt es ja gerade ganz aktuell die Trainingsphilosophie Deutschland. Ist das so der Weg, den auch du einschlagen würdest? Oder wo sind vielleicht auch noch Stellen, wo du sagst, da kann man das nochmal um den und den Punkt ergänzen und dann sagst du, so wär's top.
Boah, also ich finde es super, dass einfach eine Diskussion angestoßen wurde, dass wir uns darüber Gedanken machen, warum haben wir weniger Talente im Spitzenfußball? Ich finde es interessant, dass wir sagen, wir haben weniger Talente. Ich Ich glaube nicht daran. Ich glaube, wir werden heute genauso viele Talente haben wie vor 10, 15, 20 Jahren mit anderen Voraussetzungen. Aber ich glaube, die Talentquote ist dieselbe. Die Frage ist halt nur, wie gehst du mit den Talenten halt um? Wie schaffst du es, dass die Spieler am Ende des Tages oben ankommen? Und ich habe es eben schon gesagt, die Möglichkeiten über Foninho, die sind super. Das ist jetzt ein Ansatz. Ich glaube aber, dass sich diese Spielform eher an der Breite orientiert und weniger an der Spitze. Das heißt, es geht jetzt ja eher darum, alle Spieler sollen spielen, jeder soll Ballkontakte haben, jeder soll Freude am Fußballspiel entwickeln. Und trotzdem geht mir so der Blickwinkel oder die Perspektive auf die Talente, auf die vielleicht das Potenzial haben, sich nochmal anders zu entwickeln. Das geht mir ein bisschen dabei verloren. Und ich hatte es vorhin schon kurz angerissen. Es steht und fällt mit den handelnden Personen. Und wir haben aktuell die Situation, dass wir wenig Trainer haben. Und Foninho ist ja darauf ausgelegt, dass die Spieler ja einfach spielen. Das ist auch gut so, das soll auch so sein. Spielend lernen, die Freude an dem Sport entwickeln. Aber es geht halt trotzdem irgendwann darum, die Spieler an die Hand zu nehmen und ja nicht den Fußball zu erklären, aber halt immer wieder Input zu geben und Handwerkszeug zu vermitteln, dass du irgendwann ja, die Voraussetzung hast, Profispieler zu werden. Und meine Herangehensweise wäre jetzt eher, alles daran zu setzen, dass alle vereinslosen Trainer, die eine hohe Qualifikation haben, und da nehme ich mich auch gerne selber mit in die Nische mit rein. Wir haben eine unfassbar hohe Quote an vereinslosen Trainern, die extrem hoch ausgebildet sind. Ob das jetzt A-Lizenzinhaber sind, ob das Fußballlehrer sind. Wir haben im Fußball die Situation, dass wir weniger, wenn ich jetzt mal die professionellen Berufe oder Jobs jetzt nehme, Trainerjobs nehme, haben wir weitaus weniger als die Anzahl an Fußballlehrern und A-Lizenzinhabern. Und ich denke, dass es wichtig wäre, diese Trainer zurück in den Fußball zu führen und dann am besten noch an die Basis, dort, wo wir einfach keine Trainer haben. Und das muss ein Ansatzpunkt sein. Und mit dem Projekt, was wir jetzt gestartet sind, da versuchen wir halt qualitativ gute Trainer zu finden, um mit den Mannschaften und mit den Spielern letztendlich zusammenzubringen. So, das ist, glaube ich, ein Punkt, den man nach vorne hin über den DFB ganz, ganz oben ansetzen sollte. Wie kriegt man oder wie bekommt man diese Trainer zurück in den Fußball, so dass sie nicht nur warten, dass irgendwo anders in der ersten, zweiten, dritten Liga ein Verein wieder frei wird, sondern dass man in der Zeit einfach aktiv letztendlich ist.
Ja, das ist ja ein spannender Punkt, weil natürlich die Frage ist, wie man diese Anreize schaffen kann. Also im Jugendfußball fließt natürlich deutlich weniger Geld. Und dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass man dann als Fußballlehrer sich dann da jetzt auch nicht komplett ausbeuten lassen möchte. Also ja, was ist so dein Blick auf den Bereich?
Also Fußballlehrer, also da nehme ich mal mich jetzt persönlich. Ich bin Trainer geworden, ursprünglich nicht des Geldes wegen, sondern einfach, weil ich Spaß daran habe, an der Seitenlinie zu stehen. Ich war selber kein Profi-Spieler. Ich habe es leider vorher abbrechen müssen. Ich musste erkennen, dass ich nicht das Talent habe, um oben anzukommen. Aber für mich selber hatte ich schon das Gefühl, dass ich dem Fußball etwas bringen könnte. Und ich habe halt alles darauf ausgerichtet, das irgendwann machen zu können. Einfach aus der vollen Überzeugung. Ich hatte Spaß und Motivation und mir war es wichtig, innerhalb einer Mannschaft dann auch aktiv zu sein. Und ich hoffe, dass es viele Trainer gibt, die das auch gleichermaßen so sehen und so machen. Und deswegen sollten die Anreize jetzt natürlich nicht finanzielle Art sein, sondern man kann ja auch darüber Fortbildungsstunden zum Beispiel gut schreiben. Also warum sollten nicht vereinslose Trainer in Nachwuchsmannschaften aktiv sein und dafür ihre Fortbildungsstunden gut geschrieben bekommen, die sie ja so oder so über Online-Fortbildung, wie auch immer, alle 3 Jahre dann ableisten. Also ich glaube, es gibt Möglichkeiten. Wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie bekommen wir unsere gut ausgebildeten Trainer, und andere Nationen würden sich, glaube ich, freuen, so eine Vielzahl an qualifizierten Trainern zu haben. Wie bekommen wir die wieder zurück an die Basis in der Zeit, wo sie vielleicht nicht ihren Hauptjob ausführen. So, und ich glaube, darüber sollte man sich Gedanken machen, weil wir unfassbar viele Trainer haben, die aktuell zu Hause sitzen, Woche für Woche Sky und Magenta gucken und warten darauf, dass irgendwelche Kollegen dann keinen Erfolg haben. So, und in der Zeit rollt der Ball aber am Nachwuchsfußball weiter und wir verlieren Zeit und sollten, glaube Ja, dort ansetzen, das in der Zeit einfach die guten Trainer mit den Spielern, die keine Trainer haben, zusammenzubringen.
Ja, das ist spannend, weil ich mir dann so die Frage gestellt habe, wenn es nicht am Finanziellen scheitert, was so die Gründe sind, dass die Trainer dann vereinslos sind, eher darauf warten, was, ja, dass was anderes als Angebot kommt und in der Zwischenzeit sich nicht in der Jugend engagieren. Also was glaubst du, woran scheitert es da?
Ich glaube, dass es einfach gar kein Thema ist. Also man bringt halt die Personen nicht zusammen. Und ich finde, man sollte ja vom, also System hört sich jetzt so groß an, aber so innerhalb dieses Trainersystems oder Ausbildung sollte man sich darüber Gedanken machen, wie kann man das aktiv letztendlich begleiten. Also dass ein ehemaliger Zweitligatrainer oder Drittligatrainer, dass der sich nicht damit beschäftigt, wie er jetzt 8-, 9-jährige Kinder trainieren kann, das ist, glaube ich, selbstredend. Aber ich sage, es gibt viele Trainer, die daran auch wieder Spaß ja, finden würden, zurück zum Ursprung zu kommen. So, und bei mir ist es genauso. Ich habe während des Studiums, bin mit Anfang 20 nach Köln, habe an der Deutschen Sporthochschule Sportwissenschaften studiert und bin dann relativ zügig dann beim ersten FC Köln gelandet und habe dort mit 7-, 8-jährigen Kindern angefangen, meine Trainerlaufbahn zu starten. Und ich sehe jetzt für mich, der Kreis schließt sich so ein bisschen, sich jetzt mit dem Thema wieder auseinanderzusetzen, macht mit dir als Trainer auch was. Also wenn du im Cheftrainerbereich, im Profibereich Trainer bist, hast du weitaus andere Themen als im Nachwuchsfußball. Und ich glaube, dass viele Trainer wieder bessere Trainer werden, wenn sie sich im Detail mit Kindern und mit den Basisthemen auseinandersetzen, als wenn sie nur in diesem Karussell-Profifußball sich mit Medien, mit Fans, mit also da gibt es ja unfassbar viele Themen. Und man selber als Trainer ja, handelt viele Themen ab. Konzentriert sich aufs nächste Wochenende, versucht Strategien zu entwickeln und bereitet die Woche vor. Aber als Trainer im Nachwuchsbereich arbeitest du anders. Und ich glaube, dass das für viele Trainer wichtig wäre, zurück zum Ursprung zu kommen und Phasen zu haben, wo man ja wieder Basisarbeit betreibt.
Ja, ich finde.
Was nicht heißt, ist ja bei mir genauso, ne? Ich habe jetzt nicht den Profifußball jetzt abgeschworen, aber ich habe für mich jetzt die vergangenen Monate, ich wollte nicht der Trainer sein, der sagt, ja, ich habe Fortbildung gemacht und ich war bei denen schauen und ich habe das gemacht. Gibt es ja viele Trainer, die, wenn du die dann fragst, na, wie hast du die fußballfreie Zeit verbracht, wird es meist auf Fortbildung immer runtergebrochen und ich war in den Stadien und ich habe Fußball geschaut und ich wollte selber einfach aktiv sein, so und aktiv den Fußball ein Stück weit begleiten. Und am Ende des Tages sind es jetzt 20 Jahre Fußball, die ich jetzt mit durchlebt habe. Und ich würde es gerne einfach wieder zurückgeben. Und deswegen haben wir das Projekt jetzt ins Leben gerufen und bleibe dabei. Viele andere Trainer lassen sich mit Sicherheit motivieren. Und da geht es nicht nur um monetäre Geschichten, sondern vor allem um Basisarbeit, selber als Trainer auch besser zu werden. Und ich denke, dass der DFB mit Sicherheit auch Möglichkeiten hat, um Anreize zu schaffen. Fortbildungsstunden ist jetzt bloß ein Thema, aber Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall.
Ja, also ich finde den Ansatz cool, auch aus der Perspektive heraus, dass wenn ich jetzt ja einen jungen, ambitionierten Trainer im Verein habe und dann habe ich die Möglichkeit, einen A-Lizenz Trainer oder Fußballlehrer mit dazu zu holen als Cheftrainer, von dem dann dieser junge, engagierte Trainer auch nochmal lernen kann, dann ist das, glaube ich, auch nochmal für diesen Trainer eine coole Sache, weil der dann, also ich kann mir vorstellen, dass dann, wenn ein Fußballlehrer wirklich kommt, dann ist der vielleicht jetzt auch nicht für 5 Jahre da, sondern für einen kürzeren Zeitraum, aber kann den Trainer auch in der Zeit nochmal ja ein ganzes Stück voranbringen und dann hat der Verein dadurch auch nochmal sehr viel gewonnen. Also aus der Perspektive heraus eigentlich ein sehr cooler Ansatz.
Jeder Wissensaustausch, Erfahrungsaustausch bringt allen Beteiligten was. Und jedem Cheftrainer, der nur im Profifußball unterwegs ist, mal die Erfahrung oder von der Basis zu hören, was es bedeutet, mit 7-, 8-Jährigen zu trainieren, welche Probleme entstehen da, bedeutet ja auch, selber ja auch seinen Horizont denn zu erweitern. Und andersrum, so wie du schon sagst, ne, die Trainer, die in dem Amateurbereich unterwegs sind, einfach auch die Erfahrung von Profitrainern mit aufzusaugen. Wann hast du die Möglichkeit, dich mit Profitrainern mal auszutauschen, ne? Und auch das gibt dir ja letztendlich eine Motivation für deine Arbeit, vielleicht auch selber dort mal hinzukommen, keine Frage, aber vor allem auch Spieler auszubilden und zu entwickeln, die dann den Sprung dann dahingehend auch mal schaffen. Und diese Verbindung, wenn man die hinbekommt, wäre, glaube ich, dem Fußball sehr geholfen. Das auf jeden Fall.
Ja, finde ich spannend, weil ich hatte mich auch mit einem bekannten Trainer unterhalten und meinte dann, ja, okay, du bist ja jetzt schon ganz gut unterwegs in deiner Entwicklung. Eigentlich müsstest du ja jetzt mal den nächsten Schritt machen, ne? Weil das Wissen, was du hast, es wird jetzt irgendwie schwer, dass deine Spieler, die du gerade trainierst, das umsetzen, dann mal mit, ja, Spielern auf höherem Niveau zu trainieren, wäre, glaube ich, mal eine coole Sache für dich. Und er meinte so, nö, wieso, wenn ich den Spielern, die ich jetzt trainiere, das einfach verständlich vermitteln kann, dann kann ich es doch den Spielern auf höherem Niveau erst recht vermitteln. Und das fand ich auch nochmal einen coolen Blick darauf. Und das ist dann, glaube ich, auch, wie du sagst, dass man dann auch auf diesem niedrigeren Level dann eben nochmal auch was für sich mitnehmen kann als Trainer für das höhere Niveau.
Ja, ich finde es einfach wichtig, dass alle ein Verständnis für den gesamten Fußball haben. Und wir sind zu sehr in unseren Nischen verhaftet, ne? Also die Profitrainer denken nur innerhalb ihrer 24 Spieler, die sie aktuell zur Verfügung haben. Dann hast du viele Nachwuchstrainer, die natürlich die Chance haben wollen, nach oben zu kommen. Das heißt, der U17-Trainer will U19-Trainer werden, der U19-Trainer will dann auch mal Cheftrainer werden und so. Also wir hecheln immer ein Ziel hinterher. Und diese ganze Dynamik mal rauszunehmen und auf die Basisthemen runterzubrechen, das könnte, glaube ich, für alle Beteiligten einen Mehrwert bedeuten. Und dafür diesen Wissensaustausch zu haben, nimmt vielleicht auch mal den Reiz, zu sagen, nö, dann Profifußball ist vielleicht nichts für mich, aber ich möchte einfach Fachmann für 15-jährige Kinder sein und da einfach gut sein. Und es gibt keinen anderen Trainer, der so viel Wissen hat, mit 14, 15-jährigen Kindern umzugehen, so wie ich das habe. So, und dorthin zu kommen, dass wir Experten für einzelne Altersklassen haben und dann diese Dynamik rauszugeben, diese Karrieredynamik. Und das ist leider aktuell noch so, hängt auch damit zusammen, du hast vorhin monetäre Geschichten rein. Das ist ja nun mal so, je höher du kommst, desto mehr Geld verdienst du. Und das ist leider in den NLZs, also ohne in alle reingucken zu können, aber das war zu meiner Zeit, wo ich in den verschiedensten unterwegs war, war das halt so. Der U19-Trainer verdient mehr als U17-Trainer, U17-Trainer verdient mehr als U16-Trainer. Wenn du aber mal die Zeit in der Woche, die einzelnen Trainer arbeiten, die Wochenstunden sind, glaube ich, unten fast mehr als oben. So, also unten im Sinne von Altersbereich, jetzt gar nicht hierarchisch gedacht, sondern und da müssen wir hinkommen, jede Arbeit ist gleich, nur jeder macht es halt in einem anderen Bereich. Und hängt dann auch mit Trainerlizenz zusammen, keine Frage so, aber grundsätzlich diese Dynamik rausbekommen und auf das Wesentliche runterzubrechen. Das heißt, die Arbeit mit den Kindern und das lerne ich jetzt auch wieder anders schätzen gerade. Mal raus aus diesem Geschäft, was total, also was seinen Reiz einfach hat. Es macht Fußball aus, an der Seitenlinie zu stehen vor 25.000 Zuschauern. Das ist einfach, das kann man nicht beschreiben. So, das ist einfach ein tolles Erlebnis. Aber Kindern was mitzugeben und dann vielleicht ein Teil von der Entwicklung zu sein, das ist dann halt eine spannende Aufgabe. Und das können auch nicht viele Trainer.
Wir haben jetzt viel über so strukturelle Aspekte gesprochen. Jetzt würde mich natürlich nochmal die eher inhaltliche Ebene, was das Training angeht, interessieren. Also was sind für dich so, wenn wir davon sprechen, dass Spieler an der Spitze ankommen sollen, was sind für dich so die Fähigkeiten, die Trainingsinhalte, die besonders geschult werden sollten?
Also für mich sind es zwei Themen, die in der Entwicklung von Spielern sehr auffällig sind. Also das eine ist eher eine Fähigkeit, gegen Widerstände anzukämpfen. Das heißt, viele, viele Spieler scheitern daran, weil sie Herausforderungen nicht annehmen, sondern umgehen. Das ist so eine, glaube ich, aber so eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir gerade den Jüngeren in 40, Darf ich schon jüngere Leute sagen zu Kindern, Jugendlichen? Glaube schon. Der jüngeren Generation nehmen wir halt auch die Chance, Herausforderungen, Probleme zu lösen, sondern wir zeigen immer alternative Wege auf. So, wenn du das auf den Nachwuchsfußball mal ja, oder im Nachwuchsfußball betrachtest, du hast einen Spieler in einem Nachwuchsleistungszentrum, der spielt zum Beispiel nicht, dann kommt ein Berater, na, wir wechseln den Verein. So, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, was mache ich gut, was mache ich nicht so gut, wie kann ich besser werden und einfach auch sich selber im Fokus zu sehen und gar nicht die Probleme woanders. Das heißt, diese Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, ist das, was du im Profifußball, im Spitzenfußball einfach brauchst, weil dort in einer relativ kurzen Zeit Herausforderungen entstehen, die musst du einfach meistern. Und wenn du das nicht gelernt hast, dann wirst du relativ schnell halt rausgespült und dann kommen andere Spieler, die einfach deine Position letztendlich dann übernehmen. Und das andere sind meines Erachtens nach sind's kognitive Fähigkeiten. Das heißt, das Spiel wird immer komplexer und schneller und du musst die Fähigkeit haben, nicht nur schnell zu rennen und gut Fußball zu spielen, eine gute Technik zu haben, sondern in einem hohen Tempo, physischen Tempo, komplexes Spiel, Spieltempo, dann gute Entscheidungen zu treffen, also Informationen wahrzunehmen, eine Entscheidung zu treffen und die dann umzusetzen mit den Möglichkeiten, die ich habe, technisch, taktisch, oder mit meinen physischen Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und auch das zu schulen, die kognitiven Fähigkeiten, das von klein auf auch schon zu lernen, Kopplungsfähigkeit, verschiedene Themen in die Situation dann umzusetzen. Das würde ich immer mit einfließen lassen. Also neben diesen technischen Dingen, Wiederholungszahl und so. Das gehört, das ist halt Fußball, du musst mit dem Ball halt umgehen können. Aber ich glaube, für ganz oben ist es wichtig mit deinen Möglichkeiten, die du hast. Und das ist nicht wichtig, dass du der beste Fußballer bist, aber zu wissen, was kannst du und wie kannst du es unter hohem Tempo, unter maximalem Druck letztendlich dann ins Spiel einbringen. Das sind so zwei Dinge aus meiner Erfahrung, die einen enorm hohen Stellenwert haben.
Jetzt wollte ich gerade schon zum Techniktraining nachfragen. Jetzt hattest du es kurz angeschnitten. Ja, da würde mich halt interessieren, also wenn wir von kognitiven Fähigkeiten sprechen, wir haben ja immer bei einer Fußballaktion auch die Entscheidungsfindung mit dabei. Da ist dann halt die Frage für mich, wie du so diesen Stellenwert des isolierten Techniktrainings siehst. Also du meintest schon Wiederholung, Techniktraining gehört dazu, aber von der Gewichtung her, wie würdest du da angehen, wenn du sagst, du willst das Kognitive verbessern und wir haben eigentlich immer eine Entscheidung dabei.
Also ich glaube, es ist wichtig, das vom Altersbereich zu unterscheiden und B, wie viel Zeit habe ich unter der Woche zur Verfügung. Wenn wir das jetzt auf dem Amateurbereich, also Spieler, die im Leistungszentrum sind, die haben halt weitaus mehr Möglichkeiten unter professioneller Anleitung, ne? Wenn wir es jetzt mal auf den Kinder- und Jugendfußball im Amateurbereich, dann hast du natürlich weitaus weniger Zeit im Training an sich, plus wahrscheinlich die Anleitung des Trainers ist natürlich dann nochmal eine andere, ne? Und ich finde es aber isoliertes Techniktraining enorm wichtig, dieses klassische Jonglieren, Ballpendeln an der Bande, dass du einfach eine hohe Kontaktzahl hast, um einfach die Basistechniken zu erlernen, sollte gerade in den jüngeren Bereichen immer noch eine hohe Gewichtung letztendlich haben. Aber man sollte schauen, dass dieses Techniktraining dann, so wie ich es gerade gesagt habe, mit kognitiven Geschichten dann einfach zusammengebracht wird, weil es dann nicht wichtig ist, den Ball 100 Mal jonglieren zu können, sondern das in der Spielsituation. Also jetzt hast du wahrscheinlich keine Spielsituation, wo du jonglierst, aber jetzt, um das mal dort zu verdeutlichen, wie kann ich diese Technik im Spiel mit einpflegen und das frühzeitig miteinander zu kombinieren, finde ich, kannst du auch im Kinder- und Jugendfußball schon frühzeitig ins Training einfließen lassen, sofern du die Anleitung eines Trainers logischerweise hast.
Ja, also ich finde auch beim isolierten Techniktraining, was halt total dafür spricht, ist, da zitiere ich immer ganz gerne Markus Steffen heißt der, hatte ich auch im Podcast, der ist Techniktrainer für NLZ-Spieler und Profifußballer. Und der meinte halt, also Entscheidungsfindung schön und gut gehört auf jeden Fall dazu, aber ich treffe meine Entscheidung ja auch immer abhängig davon, also was ich überhaupt technisch umsetzen kann.
Genau, ich habe es ein bisschen anders beschrieben, ne? Ich hatte gesagt, die Qualität ist, mit seinen Möglichkeiten dann eine Entscheidung zu treffen. So, was bin ich in der Lage? Das ist ja auch Das ist ja auch eine Qualität, ne? Zu wissen, was kann ich eigentlich? So, und du musst nicht der beste Fußballer im Profibereich sein, aber wenn du deine Qualitäten kennst und das, was du nicht kannst, wenn du das differenzieren kannst und weißt, in das Spiel gut umzusetzen, dann ist das einfach eine enorme Qualität. Und je mehr Möglichkeiten du hast, umso besserer Fußballer bist du am Ende des Tages. Aber das kannst du halt vorher dann trainieren. Und isoliertes Training, logischerweise, wenn du als Nicht-Fußballer oben bist, da kannst du die tollsten Entscheidungen treffen. Es bleibt das Spiel immer noch mit dem Ball. Du musst mit dem Ball umgehen. Und die Zeit, die du in den Kinder- und Jugendjahren hast, solltest du mit so vielen Ballkontakten wie auch möglich nutzen. Und dazu gehört ja auch Funinho. Und auch diese Spielform impliziert ja so beide Aspekte, ne? Also die Kinder sollen ja lernen, viele Ballkontakte zu haben auf der einen Seite, so Techniktraining, und dann aber dabei treffen sie ja schon Entscheidungen unbewusst. So.
Genau, und dann hattest du noch den anderen Punkt mit den Widerständen angesprochen. Das ist für mich auch ein sehr interessantes Thema. Da hatte ich auch mal Christoph Dabrowski im Podcast, der auch meinte, dass er da von Felix Magath sehr viel gelernt hat. kann man sich gut vorstellen.
Der hat große Widerstände erzeugt.
Und nee, also da würde mich natürlich interessieren, hier Thomas Tuchel hat auch mal in einem Vortrag darüber gesprochen, dass das sein Tipp für Jugendtrainer wäre, den Spielern Widerstände zu bereiten. Aber was wären für dich so Tipps für Trainer? Wie kann man das, ja, schulen? Das ist immer eine schwere Frage. Wie kann man das schulen? Aber ja, also wie würdest du das Thema angehen?
Ja, na, ich finde, dass die Trainer, also man neigt ja oft dazu, dass wenn Kinder eine Herausforderung haben, eine Übung nicht können, dass ja dann weint man so in den ganz kleinen Jahren so, dann traurig, und um das Kind dann aufzufangen, so, na komm, dann machen wir was anderes, ne? Und man bricht dann sozusagen aus und man schwächt die Situation dann ab, indem man den Schwerpunkt dann verlagert oder man stellt ein anderes Team zusammen oder wie auch immer. Also man findet dann irgendwie eine Lösung, ja, für das Kind, um die Rahmenbedingungen dann zu verändern. So, Hauptsache dem Kind geht es letztendlich gut. Und ich finde es halt wichtig, auch da in die Kommunikation mit dem Kind schon zu gehen und auch immer wieder, man muss lernen, auch Dinge nicht zu können, oder man muss auch den Misserfolg haben, um A, um sich selber auch kennenzulernen, und B, diesen Ehrgeiz zu entwickeln: Ich möchte das jetzt einfach schaffen. So, und immer wieder in die Situation reinzugehen. Klar, man kann auch mal einen Schritt zurück und eine Übung so verändern, dass du einfach Erfolgserlebnis hast, weil die gehören einfach mit dazu. Aber das ist dann schon wieder Qualität des Trainers, ne? Sowas zu erkennen. Ich finde es aber wichtig, diese Herausforderung den Kindern tagtäglich nahezubringen. Das heißt, sie müssen sich mit Themen auseinandersetzen, und dazu gehört auch Richtung Leistungsfußball wieder gedacht. Dazu gehört auch, sich mit anderen zu messen und auch die Feststellung zu haben, andere sind vielleicht besser als ich. So, und da gehört aber das Zusammenspiel mit Eltern und Beratern, die dann irgendwann noch mit dazukommen, dann nicht zu sagen, nur weil der andere besser ist, wechseln wir jetzt einen Verein und einen Trainer, und sondern sich der Situation zu stellen und das einfach, ja, das zum Schluss dann auch durchzuziehen und nicht immer die schönsten Rahmenbedingungen dann herzustellen und Hauptsache dem Kind geht's gut und bloß keine Schwierigkeiten. Und wer irgendwann im Profifußball will, der muss auch mit allen Dingen dann vorbereitet werden. Und das ist echt kein Zuckerschlecken im Profibereich. Und das ist übrigens auch fürs Leben wichtig, weil es wird irgendwann eine Situation im Leben geben, der musst du dich stellen, und es wird, da fliegst du halt mal auf die Fresse, und dann musst du halt auch wieder aufstehen und sagen, so, okay, nicht nochmal. Und das musst du halt den Kindern letztendlich beibringen, in einer angemessenen, Art und Weise, so wie es zum Alter passt.
Wo ziehst du dann für dich die Grenze? Weil auf der einen Seite ist es natürlich richtig zu sagen, es ist nicht immer die richtige Lösung, nur weil jetzt ein konkurrierender Spieler besser ist, gleich den Verein zu wechseln und ja, diesem Widerstand aus dem Weg zu gehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo auch wichtig, gerade als Jugendspieler seine Spielzeit zu bekommen. Und manchmal kann da ja auch der Schritt zurück der richtige sein. Also wovon macht man da dann abhängig, ob man sagt, okay, ich kämpfe jetzt gegen den Widerstand an? Oder dass man sagt, okay, der Schritt zurück ist vielleicht der richtige.
Also es gibt ja viele Beispiele auch aus dem Profibereich, ne, wo Spieler entweder unter bestimmten Rahmenbedingungen oder Trainer, wie auch immer, aufgrund des aktuellen Leistungsniveaus es nicht geschafft haben. Und dann auf einmal über so einen zweiten Weg sind die dann haben sie ihren Traum verwirklicht und sind dann einfach Profifußballer geworden. Und man kann das pauschal, glaube ich, so gar nicht sagen, weil das jeder Spieler ist individuell. Man muss ihn dort abholen, wo er gerade ist, und man muss die Situation halt bewerten. So. Und mir geht es bloß so grundsätzlich darum, nicht diesen Impuls zu haben, so, oh, jetzt ist es schwierig und dann müssen wir alles verändern. So, und wir brechen jetzt einfach aus und probieren es jetzt woanders, und dort wird es mit Sicherheit, dort wird es mit Sicherheit besser. Die Garantie hast du eh nicht. Und ich finde, man sollte eher den Ansatz, dass alle Parteien oder alle handelnden Personen mit dem Spieler letztendlich arbeiten, ne? Und natürlich, aber wer soll das bewerten im Kinder- und Jugendbereich, dass ein Schritt zurück vielleicht der bessere ist? So, jetzt hast du einen Elternteil als Trainer. Nehmen wir jetzt mal wieder die Probleme von vorhin. Einen Elternteil als Trainer, wie soll der bewerten, ob du jetzt einen Jahrgang hoch oder runter sollst? Oder ist es der emotionale Vater, der sozusagen mitfiebert und sagt, mein Sohn muss jetzt, aber weil du jetzt ein schlechter Trainer bist, muss jetzt 2 Jahrgänge höher spielen, damit er dann sozusagen körperlich gefordert wird. Schwierig, so von der Ausgangslage her. So, und da mit der Draufsicht, und dann nehme ich wieder jetzt das Projekt, was wir jetzt betreiben, genau diese Draufsicht auch mal zu haben, vereinsunabhängig. Wir haben ja mit niemandem, wir profitieren ja nicht von irgendwelchen Vereinen, sondern wir gucken von oben drauf und können dann, glaube ich, einfach aus unserer Erfahrung heraus Spielern, Eltern, Trainern auch Empfehlungen mitgeben, wie man die Situation für den Spieler anders gestalten kann, um die nächsten Schritte gehen zu können. So. Also pauschal kann man es gar nicht jetzt beantworten. Da wäre die Frage so, warum? So. Grundsätzlich ist es so, hoffe ich zumindest, im Amateurbereich sollten die Trainer immer darauf achten, dass alle auf dem Platz stehen. So, also das ist so, jeder sollte spielen und sollte seinem Hobby nachgehen können, und irgendwann geht die Leistungspyramide geht dann halt zusammen, und dann wirst du an einen Punkt kommen, wo du auch mal besser sein musst als der andere.
Ja, also mir ging es darum, ich hoffe einfach mal, dass im Jugendfußball ja so der Normalfall sein wird, dass ja der Spieler für sich dann irgendwie merkt, okay, das ist gerade irgendwie schwer und ich will jetzt den Schritt zurück machen. Also dass der Impuls dann erstmal vom Spieler selbst kommt. Und da wollte ich irgendwie nochmal so das Augenmerk drauf legen, dass es dann vielleicht aber nicht immer die richtige Empfehlung wäre zu sagen, nee, 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 jetzt kämpf mal gegen den Widerstand an. Sondern dass der Schritt zurück eben auch mal eine gute Entscheidung vom Spieler dann sein kann. Aber auf der anderen Seite eben auch, wenn man merkt, das ist eben ein Spieler, der jetzt einfach nur dem Problem aus dem Weg gehen will und sonst, ja, war er da eigentlich immer zufrieden, dann wirklich mal zu sagen, okay, woran scheitert es denn vielleicht bei dir gerade? Wo musst du dich verbessern, dass du dann mehr Spielzeit bekommst? Dass man da eben ein bisschen differenziert, ja.
Definitiv. Und dafür brauchst du aber, brauchst du halt Menschen, die, ja, dann vielleicht auch über den Tellerrand hinaus schauen können und das dann in der Gesamtheit letztendlich bewerten können und nicht aus der Emotion heraus. Das finde ich einfach wichtig, gerade in den Bereichen, wenn wir jetzt über Kinder- und Jugendfußball im Amateurbereich reden. Genau.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussfrage. Die ist jetzt gerade die Frage nach dem schönsten Moment als Trainer.
Oh, der schönste Moment als Trainer. Ja, also ich könnte zwei nennen, und das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Das eine ist, dass ich bin ja wirklich viele Jahre so diesem Traum hinterher und habe auch alles dafür getan, als Nicht-Profi-Cheftrainer in der dritten Liga sein zu können. Und es war natürlich erstmal so eine Erfüllung an sich. Und es gab aber einen Schlüsselmoment in der dritten Liga beim Halleschen FC. Ich glaube, waren relativ wenig Zuschauer auch im Stadion. Unter der Woche war, glaube ich, auch Corona, verschiedenste Dinge. Und wir hatten ein Spiel, was wir gegen Viktoria Berlin gewonnen hatten. Ich kann gar nicht genau sagen, aber dieser Moment an sich, weil generell extrem viel Druck auf dem Kessel war, was du ja in der Regel immer im Profifußball hast. Und wir hatten dort gegen extrem hohe Widerstände angekämpft, muss man einfach sagen. Und die Mannschaft als geschlossene Einheit hat das Spiel gewonnen. Und es war für mich ein Moment, der war einfach so toll, so als Gemeinschaft. Und das macht ja Fußball mal aus, ne? Man spielt ja Fußball nicht nur für sich, sondern letztendlich betreibt man Fußball, weil es als Gruppe Spaß macht und für die Fans und so diese ganze Emotionalität. Das war in dem Spiel extrem besonders. Und auf der anderen Seite, da muss ich wieder so ein bisschen als Trainervater so sprechen, mein kleiner Sohn, der ist 4, und der hat sein letztes Spiel, sein erstes Spiel gemacht. Und das war ein völlig anderer Moment. Es war einfach toll, meinen vierjährigen Sohn auf dem Platz zu rennen zu sehen, mit einem Trikot, was 4 Nummern so groß war. Du hast die Beine nicht gesehen, die Hose war irgendwie halb auf den Schuhen drauf. Das war auch ein toller Moment, weil das genau der andere Punkt ist. So Fußball, ja, Fußball ist schon eine Besonderheit und man sollte es immer wieder so in den Vordergrund stellen. Fußball ist mehr als auf der einen Seite 11 gegen 11, ne? Ist auch mehr als ein Ergebnis. Ja, es ist viel Emotionalität und der besondere Moment, mein Sohn auf dem Platz, das war einfach ein toller Moment, zu sehen, wie so ein kleiner Stüppi da mit einer Riesenfreude, ohne Erwartungshaltung, einfach auf dem Platz gerannt ist und Spaß hat am Fußballspielen.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Und dann auch nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ich danke für die Einladung.
Und dann auch nochmal für die Zuhörer. Ich habe schon viele weitere Zusagen von spannenden Gästen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf viele neue Folgen freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.